Genau, es geht heute um Bienchen und Blümchen. Ihr könnt euch euren Teil dazu denken, aber ich werde später erst darauf eingehen. Wie Jürgen schon sagte, wir sind am Ende unserer Predigtserie und das Thema war Miteinander Jesus erleben und teilen. Das ist die Vision, die wir haben in dieser Gemeinde und das, was wir zusammen auch leben wollen, da, wo wir darauf hin zustreben wollen. Und heute wird es um den letzten Teil gehen, nämlich das Jesus teilen. Jesus mit den Außenstehenden teilen, mit den Leuten, die ihn noch nicht kennen oder noch nicht an ihn glauben. Und wenn man daran denkt, dann kommen schnell so die Begriffe evangelisieren, missionieren, bekehren. Und das sind Begriffe, die heutzutage inzwischen fast so einen negativen Touch haben, so eine negative Sache. Wenn man von, ja, man missioniert, evangelisiert redet, dann finden Leute das oft eine negative Sache, wo man denkt, ja, das geht darum, anderen Leuten deine Kultur, dein Weltbild aufzuzwingen, obwohl die das gar nicht wollen und du zerstörst, was die eigentlich haben. Und doch fordert Jesus uns in der Bibel auf, Jünger zu machen, hinauszugehen und das Evangelium zu teilen. Und was das bedeutet und was das beinhaltet und was wir darin ja auch als Gemeinde sehen und tun wollen, das möchten wir uns heute ein bisschen anschauen. Und da habe ich drei Punkte. Zuerst mal, warum überhaupt Jesus teilen? Man kann doch auch seinen Glauben einfach für sich alleine leben, oder? Das zweite ist, mit wem sollen wir Jesus teilen? Und dann das dritte, da möchte ich noch ein bisschen länger drauf eingehen, ist, wie teilen wir Jesus? Also kommen wir zu dem ersten Punkt. Warum Jesus teilen? Das ist eigentlich ganz einfach, ich habe es schon gesagt, wir können die Bibel aufschlagen und da sehen wir die Situation, wo Jesus sein Werk vollbracht hat und auf dem Weg zurück ist zu seinem Vater, da gibt er seinen Jüngern einen Auftrag und den nennen wir auch den Missionsbefehl, wo es heißt, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das heißt, warum? Na, weil Jesus es uns gesagt hat. Wenn wir Christen sind und sagen, hey, wir wollen das tun, was Jesus uns sagt, dann wollen wir auch Jesus teilen, weil es ihm ein Anliegen ist. Aber dann kommt die zweite Frage, warum ist es dann Jesus ein Anliegen? Warum will Jesus, dass wir von ihm erzählen? Und auch das macht uns die Bibel eigentlich sehr toll klar und es wird sehr schön zusammengefasst in dem auch sehr bekannten Versen in Johannes 3, 16 und 17, wo es heißt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, Jesus, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Das ist das, warum Jesus sagt, hey, es ist mir wichtig, dass ihr teilt. Warum? Weil jeder, der an mich glaubt, nicht verloren gehen will, sondern gerettet wird. Weil ich die Menschen so lieb hat und ich wünsche, dass sie gerettet werden. Das ist Jesus Ziel, das ist Gottes Ziel und deswegen hat er uns diesen Auftrag gegeben. Jesus ist als Gott, als Teil des dreieinigen Gottes hier auf die Welt gekommen. Er hat alles aufgegeben, hier um auf dieser Erde, nicht in Rom, nicht in Athen, den wichtigen Städten von damals, sondern in einer kleinen, unbedeuteten römischen Provinz, nach der niemand gekräht hat, geboren zu werden, als armer Mensch und dort sein Leben zu leben. Warum? Weil er uns Menschen so sehr liebt, weil er hierher gekommen ist, um für unsere Sünden zu sterben und uns frei zu machen, damit wir eines Tages mit ihm sein können. Und nicht deswegen, weil wir so toll sind, nicht deswegen, weil wir so viele gute Dinge getan haben und er sagt, meine Güte, die sind echt so gut, da sollte ich was unternehmen. Nein, wir lernen in der Bibel und wir hören es auch durch Luther immer wieder, sola gratia, allein durch Gnade, allein durch Jesus unglaubliche, wundersame, liebende Gnade kommt er hierher und begegnet uns in unserer tiefsten Not, in unserer tiefsten Sünde, in all den Dingen, die wir falsch gemacht haben und sagt, hey, ich bin für dich gekommen, weil ich dich liebe, nicht weil du toll bist, sondern weil ich toll bin und ich möchte dich frei machen. Und so kommt er dann zu seinen Jüngern am Ende, wo er zurückgeht zu seinem Vater und sagt, hey, wisst ihr was, das ist so eine gute und so eine wichtige Sache und ich gebe euch diesen Auftrag, ich gebe euch den weiter und ich lasse euch das nicht allein machen, ich sende euch den Heiligen Geist dazu, damit ihr ausgestattet seid, um von mir zu erzählen, um diese gute, wunderbare Botschaft nach draußen zu tragen und den Menschen um euch rum zu erzählen und ihn weiterzugeben. Und da geht es überhaupt nicht darum, unsere Traditionen und unsere Kultur, unser Weltbild Leuten aufzuzwingen. Denn die Bibel macht ganz klar, hey, Gott geht es nicht darum, dass wir alle gleichgeschaltet sind, dass wir alle nur noch eine Sprache sprechen, sondern er sagt, hey, ich liebe die Nationen, ich liebe die Vielfalt. Die Offenbarung sagt, Gott liebt es, wenn in allen Sprachen zu ihm angebetet wird. Nein, er will, dass wir so, wie wir sind, in unserer Kultur, in unserem Kontext, ihn loben, ihn preisen, Gottesdienste feiern. Und das wird hier in Deutschland, in Haltingen, ganz anders aussehen wie in anderen Teilen von der Welt. Und das ist auch okay und das ist auch gut so. Und wenn du heute Morgen hier bist und du die Entscheidung noch nie wirklich getroffen hast und nie wirklich gesagt hast, doch, ich will eigentlich zu diesem Jesus gehören, ich will das in Anspruch nehmen, was er getan hat und ich will Teil von seiner Familie sein und dazugehören, dann möchte ich dir empfehlen, hey, mach das, nimm das an, das ist das Beste, was dir passieren kann. Und dann denken wir vielleicht weiter und sagen, na gut, also ja, Jesus weitergeben, aber die Bibel sagt ja, es gibt verschiedene Sachen, es gibt Propheten, Apostel, Lehrer, Evangelisten und wir müssen ja nicht alle Evangelisten sein. Ich bin vielleicht gar kein Evangelist, das heißt, das trifft dann gar nicht so auf mich zu. Und das ist aber okay, dass du kein Evangelist bist. Nicht jeder von uns muss Evangelist sein, wie ich gerade gesagt habe, aber ich glaube, dass Jesus teilen zu unserer DNA als Christen gehört. Das gehört einfach dazu, wenn wir Kinder Gottes sind, dann gehört es zu unserer Definition, zu unserem tiefsten Inneren, dass wir auch Jesus teilen. Und man kann es ein bisschen vergleichen mit Ärzten. Wenn ich jetzt ein Neurochirurge bin, der super gut darin ist, Menschen im Gehirn rumzufummeln und irgendwelche Sachen dort zu reparieren, dann ist es mein Spezialgebiet und da bin ich super gut drin. Aber trotzdem bin ich Arzt und trotzdem, wenn jemand fällt und sein Bein aufschlitzt und eine große Wunde hat, dann weiß ich, wie ich die Wunde versorgen muss, dann weiß ich, wie ich die Wunde nähen muss, weil das einfach zu meinem Grundrepertoire gehört. Das gehört einfach zu meinem Sein als Arzt, dass ich das kann und in dieser Situation helfen kann. Und genauso, wenn wir Christen sind, selbst wenn wir nicht die geborenen Evangelisten sind und die riesige evangelistische Gabe haben, dann gehört es einfach zu unserer DNA, dass wir Jesus weitergeben können und auch wollen. Und damit möchte ich schon zum zweiten Punkt kommen, wo wir sehen, okay, eigentlich das geht uns alle was an. Es geht nicht nur die an, die auf ihrer Fahne stehen haben, hey, ich bin Evangelist, sondern das hat mit uns allen was zu tun, die wir Gottes Kinder sind und zu seinem Reich gehören. Und dann stellt sich die Frage, ja gut, aber mit wem soll ich das teilen? Wer ist denn in meinem Umfeld? Und das fängt schon ganz klein an, oder? Das fängt in unserer Familie an. Das geht weiter über unsere Arbeit, unser Studium, unsere Schulen, wo wir sind, unsere Nachbarn, unsere Freunden, bis hin zu den Leuten, die uns ganz fremd sind. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir auch uns das immer wieder bewusst machen, dass das schon ganz klein anfängt in unserer Familie, dass wir als Eltern zum Beispiel mit unseren Kindern Jesus teilen und ihnen erklären, hey, wie funktioniert das? Was hat Gott für uns getan? Ich liebe es, wenn meine Kinder zu mir kommen und mich fragen, hey, wie ist es eigentlich? Und die stellen einem manchmal richtig herausfordernde Fragen. Zum Beispiel, sag mal, Daddy, wie ist es? Liebt Gott eigentlich den Teufel? Das sind Sachen, wo man sich vielleicht gar nicht so drüber nachdenkt. Liebt Gott den Teufel? Das ist eine herausfordernde Frage, wo man sich Gedanken drüber machen muss. Und wenn ihr ganz arg in die Bredouille kommt, dann könnt ihr immer noch den Joker ziehen und sagen, wisst ihr was, wir gehen mal am Sonntag zum Eugen und reden mit ihm drüber. Funktioniert gut. Aber das fängt klein an, aber das hört dort nicht auf, sondern es geht weiter. Und manchmal legt uns Gott ganz spezielle Menschen aufs Herz oder er sendet sie uns mitten in den Weg und wir sehen einfach, oh, irgendwie, ich glaube, mit der Person soll ich ins Gespräch kommen oder da will er was bewirken. Und es ist wichtig, dass wir da auch in der Lage sind, das zu hören und dass wir uns ausrichten und überhaupt das erwarten, dass Gott sowas tut. Weil manchmal sind wir so in unserem Tunnel drin, dass wir überhaupt gar nicht nachdenken und erwarten, dass uns Gott irgendjemanden in den Weg stellt oder irgendwas zeigt, dass wir mit jemandem ins Gespräch kommen sollen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir immer in der Lage sind zu wissen, okay, vielleicht sendet mir Gott heute jemanden über den Weg, vielleicht jemanden, den ich kenne, aber vielleicht auch jemanden, den ich nicht kenne, wo er was vorhat, wo er auf irgendeine Art und Weise den Menschen begegnen will. Und das ist im Prinzip das Wichtige. Prinzipiell sind wir dazu beauftragt, mit jedem das Evangelium zu teilen. Ganz egal, woher er kommt, welche Nation er hat, ob wir ihm nahestehen oder nicht nahestehen, das ist das, wozu uns Gott berufen hat. Aber die Frage ist, wie leben wir das dann praktisch? Ich meine, es macht ja keinen Sinn, dass ich, wenn ich im Zug fahre, den Zug jeden Morgen von vorne bis hinten durchlaufe und versuche, mit jedem übers Evangelium ins Gespräch zu kommen. Das schaffe ich gar nicht. Aber wie kann es dann praktisch aussehen? Wie können wir praktisch Evangelium teilen? Und damit möchte ich zu dem dritten Punkt kommen, wo ich ein bisschen mehr drauf Zeit verwenden will. Das heißt, als allererstes möchte ich mal gucken oder ja, mit euch zusammen anschauen, was sagt die Bibel eigentlich dazu? Wie sollen wir den Menschen um uns herum begegnen, die außerhalb der Gemeinde sind? In was für einer Beziehung sollen wir zu denen stehen und was können wir daraus lernen? Und dann möchte ich schauen, und wie können wir das praktisch mit unserem Handeln und mit unseren Worten umsetzen? Also, um das anzuschauen, habe ich mal drei Bibelstellen ausgesucht. Es gibt viele, viele Bibelstellen, aber ich denke, die bringen das so zusammenfassend ganz gut auf den Punkt. Die erste Stelle ist aus Römer 12, 17 bis 18. Da heißt es, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen im Frieden. Die zweite Stelle ist aus dem 1. Korinther Brief 10. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Seid unanstößig, sowohl für die Juden als auch für die Griechen, als auch für die Gemeinde Gottes. Wie auch ich, Paulus in dem Fall, in allen Dingen allen zu gefallen strebe. Dadurch, dass ich nicht meinen Vorteil suche, sondern den der vielen, damit sie gerettet werden. Und dann habe ich noch eine dritte Bibelstelle aus dem Lukas, wo Jesus spricht, wehe euch, wenn alle Leute gut von euch reden. Denn ebenso haben es ihre Väter mit den falschen Propheten gemacht. Euch aber, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, segnet, die euch fluchen und betet für die, welche euch beleidigen. Und wenn wir uns die drei Bibelstellen mal so anschauen, dann könnte man das Gefühl bringen, irgendwie widersprechen die sich doch ein bisschen, oder? Wie passt das Ganze zusammen? Und ich finde das ganz spannend, wenn wir die Bibel lesen, dann finden wir immer wieder Bibelstellen, wo wir beim ersten drüberlesen das Gefühl haben, hä, das passt gar nicht zusammen. Aber wenn wir dann anfangen, tiefer reinzuschauen und zu lesen und zu gucken, hey, wie arbeiten die Bibelverse eigentlich zusammen, dann entsteht ein wunderschönes Bild, wo Gott ein Bild zusammenwebt, wo man auf einmal merkt, wow, das ist sogar viel tiefer und viel besser, wie ich es erst dachte, als ich es das erste Mal gelesen habe. Und so möchte ich mit euch nochmal die drei Verse ein bisschen anschauen, weil ich glaube, es gibt ein paar Schlüssel, die uns helfen, diese Bibelverse zusammenzubringen. Wir haben erstmal die zwei Aussagen von Paulus aus dem Römer und Korinther, wo es heißt, wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Okay, wir sollen mit allen Leuten in Frieden leben. Dann weiter im Korinther, seid unanstößig, sowohl für die Juden als auch für die Griechen, das heißt Leuten, die nicht Teil der Gemeinde sind. Und dann packt er nochmal einen drauf, der Paulus, und sagt, wie auch ich in allen Dingen allen zu Gefallen strebe. Wo man denkt, okay, also das Ziel ist offensichtlich, allen Leuten irgendwie zu gefallen. Und dann gehen wir mal weiter zu dem, was Jesus sagt, wo er sagt, ja, wehe euch, wenn alle Leute gut von euch reden. man denken könnte, aha, gerade eben sollten wir noch allen gefallen, jetzt kriegen wir Schelte dafür, dass alle Leute gut von uns reden. Denn ebenso haben es die Väter mit den falschen Propheten gemacht und falsche Propheten wollen wir sicherlich nicht sein, oder? Und jetzt ist die Frage, wie passen die Verse zusammen? Und da möchte ich mit euch so ein bisschen die Schlüsselstellen anschauen. Denn ich glaube, jeder Vers hat eine Schlüsselstelle. Im ersten ist es, wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Und das ist schon mal die erste Voraussetzung. Das heißt, so viel an uns liegt, sind wir berufen, in Liebe, in Demut, in Gnade und in Frieden, in Vorleistung zu gehen. Das heißt, ganz egal mal, wo die anderen Leute stehen, was die gemacht haben, es ist unsere Aufgabe, zuerst mal in Frieden auf die Leute zuzugehen und zu sagen, hey, ich will mit dir Frieden halten. Und das ist bei meiner wunderschönen Blume hier, der mittlere Teil, wo wir sagen, als allererstes gehen wir in Frieden und in Liebe in Vorleistung. Und ich mache jetzt hier der Einfachheit halber einfach mal ein Herz hin, weil das sonst zu kompliziert wird. Das ist das, womit wir in Vorleistung gehen und sagen, hey, ganz egal, wer ihr seid, wo ihr hinkommt, wir gehen hier mal in Friede und Liebe in Vorleistung. Das heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass alle Leute auch in Frieden mit uns reagieren und sagen, hey, das finde ich super, ich bin genau der gleichen Meinung. Dann lass uns zum zweiten Vers kommen. Und da hat es wieder einen ganz wichtigen Schlüssel, den habe ich gerade vorher nicht mal vorgelesen. Und zwar ist es, wo Paulus sagt, wie auch ich in allen Dingen allen zu gefallen strebe, damit sie gerettet werden. Und dieses, ich versuche allen Menschen zu gefallen, damit sie gerettet werden, ist für mich so ein zentraler und wichtiger Vers geworden, dass er für mich wie so die Klammer und der wichtigste Teil von dieser Predigt ist. Es geht also nicht darum, den Menschen einfach nach dem Mund zu reden, einfach alles zu tun, wo wir das Gefühl haben, dass wir es tun sollen, sondern er sagt, hey, ich tue das alles und mein Ziel ist es immer zu gucken, wie kann ich Dinge tun, damit sie Leute näher zu Jesus bringen? Wie kann ich Dinge tun, damit sie gerettet werden, damit ich ihnen helfe, einen Schritt auf Jesus zuzutun? Und das ist, finde ich, eine super Sache, die uns ganz praktisch auch helfen kann, auf die ich dann später nochmal zurückkommen will. Und der dritte Vers, wo es dann darum geht, was Jesus sagt, ist, wehe euch, wenn alle, gehe ich gleich drauf ein, wehe euch, wenn alle Leute gut von euch reden. Und was das uns sagt, ist, wenn wir Menschen so begegnen, mit einer liebenden Herzenshaltung, mit einem friedvollen Gemüt, dann werden viele Leute darauf reagieren und sagen, hey, das ist eine gute Nachricht. Das, was du mir sagst, das will ich auch. Und das sagt Jesus zum Beispiel in Matthäus an verschiedenen Stellen, wo er sagt, hey, wenn wir als Vorbild vorangehen, wenn wir die Dinge leben, dann werden Leute positiv darauf reagieren und sagen, hey, wow, das ist ein unglaublicher Gott, den du hast. Ich möchte diesen Gott kennenlernen. Und das ist diese Biene hier, die sagt, wow, das ist richtig toll, da freue ich mich und da will ich näher dran kommen. Und die sagt, oh, ich will zu dir kommen und ich will von diesem guten Blütenstaub haben und ich will wunderschönen süßen Honig machen. Und da reagieren wir dann drauf wieder mit Liebe und wir reagieren drauf, wie wir es gerade vorher gelesen haben, in Matthäus, dass wir ihnen helfen, Jesus zu verstehen, sie zu lernen, das, was Jesus uns gelehrt hat. Aber was wir auch sehen ist, dass nicht alle Leute so reagieren werden. Manche Leute werden sagen, hey, damit kann ich gar nichts anfangen, das finde ich überhaupt nicht gut. Und die werden je nachdem sogar sauer, die werden je nachdem sogar richtig aggressiv und sind unglücklich drüber und fahren ihren spitzen Stachel aus. So Killerbienen. Und die wollen uns gar nichts Gutes. Und Jesus sagt, hey, es ist mir wichtig, dass ihr authentisch seid Und manche Leute werden so reagieren, aber wenn ihr das predigt, was ich euch gesagt habe, dann werden nicht alle Leute gut auf euch reagieren. Manche Leute werden euch ablehnen, manche Leute werden euch hassen sogar. Und das ist eine herausfordernde Situation. Aber das bedeutet im Umkehrschluss, dass wenn Leute so auf uns reagieren, dann müssen wir uns fragen, warum reagieren Leute so auf uns? Was ist der Grund? Ist es, weil wir den Menschen ungnädig begegnen? Ist es, weil wir besserwisserisch sind? Ist es, weil wir sie von oben herab behandeln? Oder ist es, weil wir ungerecht sind? Und wenn es so ist, dann sollte das uns traurig machen und dann sollten wir Buße tun. Und es geht nicht darum, dass wir perfekt sind. Es geht nicht darum, dass wir in allem immer das Richtige tun. Aber wenn wir merken, hey, die Leute lehnen uns ab, weil wir uns ihnen gegenüber nicht richtig verhalten, dann können wir Buße tun, weil wir Gnade empfangen haben, weil wir wissen, hey, ich muss nicht perfekt sein, ich muss nicht alles immer richtig machen. Aber dann dürfen wir auch zu den Leuten hingehen und sagen, hey, ich habe gemerkt, was ich da gesagt habe, ich habe gemerkt, was ich da getan habe, war nicht in Ordnung. Und es ist total spannend, das habe ich schon oft erlebt, dass gerade in den Situationen, wo ich auf Leute zugegangen bin und gesagt habe, hey, ich habe mich nicht richtig verhalten, haben die noch viel mehr aufgemacht und gesagt, wow, ja, das stimme ich dir zu, dass du dich nicht richtig verhalten hast, aber ich hätte nicht erwartet, dass du dich bei mir entschuldigst, weil das machen die wenigsten Leute. Die wenigsten Leute gehen hin und sagen, hey, das war nicht gut, es tut mir leid, kannst du mir vergeben. Und so dürfen wir ganz praktisch leben, was es bedeutet, unter Vergebung zu sein und um Vergebung zu bitten, zu sagen, hey, ich weiß, ich bin nicht perfekt und ich werde es nie sein, bis ich einmal bei Jesus bin, aber kannst du mir vergeben für mein falsches Verhalten? Wenn uns die Leute aber ablehnen, weil wir Jesus gelebt haben und weil wir Jesus lieben und weil wir einfach das tun, was er uns aufträgt, dann dürfen wir froh sein und sagen, hey, das ist das, was Jesus gesagt hat. Ich bin kein falscher Prophet gewesen. Ich habe das getan, was Jesus mir gesagt hat und die Leute lehnen mich ab. Das ist in Ordnung, das dürfen sie und das hat Jesus mir schon gesagt. Und dann ist die Frage, wie reagieren wir dann darauf? Was ist unsere Reaktion, wenn die Leute uns dann ablehnen? Und das Coole ist, dass wir da direkt auch in diesen Versen gerade schon die Antwort sehen. Wir sehen in dem Vers, nachdem Jesus sagt, hey, wehe euch, wenn alle Leute gut von euch reden, das ist nicht in Ordnung. Aber er sagt doch gerade, wie wir damit umgehen können. Im Lukas 6, 27, 28 sagt er, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, segnet, die euch fluchen und betet für die, welche euch beleidigen. Und in Römer 12, vergeltet niemand Bösen mit Bösen. Und das ist die Blume hier drüben. Wenn wir diese Ablehnung erfahren, weil wir Jesus lieben und weil wir den Leuten seinem Wort treu sind, dann begegnen wir dem einfach mit noch mehr Herzen. Und damit wird es zu so einem wunderschönen Bild, wo wir sehen, das da hier, das ist einfach in sich immer gegründet und hat in sich immer die gleiche Botschaft. Hey, ich will den Menschen Gutes, ich will ihnen gnädig sein, ich will sie lieben, ganz egal, ob sie mich ablehnen oder ob sie mich aufnehmen. Und schlussendlich, ganz egal, ob sie Jesus lieben und annehmen oder ganz egal, ob sie Jesus ablehnen. Denn Jesus sagt, der Knecht ist nicht größer als sein Herr und er ist der Herr und wir sind die Knechte. Und wenn sie Jesus abgelehnt haben, dann werden sie auch uns ablehnen. Es bedeutet aber zusammengefasst, dass es unser Auftrag ist, unseren Mitmenschen kein anderes Ärgernis außer Christus selbst zu geben. Wo Paulus sagt, hey, ich versuche den Menschen so zu begegnen, dass ich es ihnen so einfach wie möglich mache, Jesus näher zu kommen. Und ich möchte ihnen kein anderes Ärgernis geben von mir aus, wo ich irgendwie unfair bin, wo ich nicht in Ordnung bin, außer Jesus selbst. Und das ist für mich diese Grundlage für, wie gehen wir mit den Leuten um, wo ich jetzt nochmal ein bisschen praktisch drauf schauen will, was bedeutet es, wie können wir die Sachen praktisch anwenden. Und ich habe es vorher schon gesagt, ich finde diesen Vers, den wir hier im 1. Korinther lesen, so unglaublich, wo er sagt, ich versuche ihnen in allen Dingen zu gefallen, damit sie gerettet werden. Dieses damit, das ist das Ziel. Und ich finde, das ist eigentlich so cool, dass wir das uns in jeder Situation fragen können. Hey, wie gehe ich mit der Person um? Was hilft der Person, Jesus näher zu kommen? Was hilft, wie kann ich der Person begegnen, damit sie gerettet wird? Und da habe ich mir gedacht, das ist so eine coole Sache. Eigentlich sollten wir alle so Armbänder haben. Und ich habe schon mal angefangen, die zu designen. Die können wir dann bald in Produktion schicken. Da steht dann drauf, Vidir. Und es steht für, was dient ihrer Rettung? Und ich finde das so eine, gute Sache, wo man dann hingehen kann und sich überlegen kann, hey, was dient ihrer Rettung? Also wenn ihr das bald überall an den Armbändern sieht, dann an den Armen sieht, dann wisst ihr, woher das kommt. Von Paulus. Das ist ein super Typ. Also, wie setzen wir das jetzt praktisch um mit unseren neuen Armbändchen? Und da gibt es wieder wie zwei Aspekte. Es gibt unser Handeln, unser Tun, wie tun wir Sachen, und es gibt unsere Worte, wie sagen wir Sachen. Zuerst möchte ich aufs Handeln eingehen. Das bedeutet, dass wenn wir uns anschauen, wie sieht das praktisch aus, diese Vorleistung, die es auf Leute zugehen, auf eine Art und Weise, wie es Jesus uns gelehrt hat, dann heißt es, wir sind großzügig. Großzügig in allen möglichen Sachen. Das kann praktisch sein im Restaurant. Wenn ich einen guten Service gemacht habe, dann knausere ich nicht mit dem Trinkgeld. Mit meinen Freunden, wenn sie Hilfe brauchen, dann bin ich großzügig. Wir sollten nicht bekannt sein als die Leute, die immer geizig sind und nie was geben wollen. Warum? Weil Gott ein großzügiger Gott ist, der sagt, hey, ich gebe euch in Fülle. Und genau so dürfen wir auch großzügig sein. Natürlich mit einem verantwortlichen Maß über die Mittel, die wir haben. Wir sollten unsere Sachen nicht einfach verschwenden, aber wir dürfen grundsätzlich eine großzügige Haltung haben. Wir sind auch gleichzeitig gnädig. Und gnädig sein bedeutet auch, dass wir nicht in jeder Situation immer unsere Ansprüche oder unsere Rechte durchsetzen. Wenn wir zum Beispiel Nachbarn haben und die grillen gerne, und die grillen auch oft gerne, dann müssen wir jetzt nicht ins Gesetzbuch und schauen, wie oft man in Deutschland offiziell draußen grillen darf. Und wenn es dann einmal mehr ist, die Ersten sein zu sagen, übrigens, also offiziell darf man pro Jahr 53 Mal grillen, bei euch ist es das 54. Mal, also ich hole jetzt die Polizei. Das ist die Art und Weise, wie man manchmal sehr gesetzlich sein kann und sagen kann, ja, aber das ist mein Recht und das will ich und das setze ich jetzt auch durch. Und in manchen Fällen ist es okay, unser Recht durchzusetzen, weil wir den Anspruch darauf haben. Und in anderen Fällen ist es auch gut, einfach mal gnädig zu sein und zu sagen, hey, ich weiß, das ist mein Recht, aber ich weiß, es tut dir gut, wenn ich das an dieser Stelle nicht durchsetze. Und es ist auch manchmal interessant, weil manchmal kommen wir auch in Situationen, wo wir denken, wir sind im Recht, aber wir sind es gar nicht. Ich hatte mal vor einer Weile eine Situation, da bin ich mit dem Auto gefahren und dann wollte ich eigentlich links in eine Straße und dann habe ich es aber zu spät gemerkt und dann bin ich halt wieder rückwärts gefahren, damit ich dann reinbiegen kann. In dem Moment ist ein anderes Auto aus der Parklücke rausgefahren und wir haben uns dann so ein bisschen geküsst. Und ich dachte, hallo, ich bin auf der Vorfahrtsstraße, egal ob ich vorwärts oder rückwärts fahre, spielt keine Rolle, der ist im Parkplatz, der hat gefälligst zu schauen, wo ich hier am Rumfahren bin. Und der dachte natürlich, hey, was fährt der Idiot rückwärts da aus der auf der Straße rum, man fährt vorwärts. Beide natürlich ein bisschen geladen gewesen, in diese Situation reingekommen. Schon ein bisschen so am Aufbrausen und in dem Moment merke ich, hey, eigentlich, selbst wenn ich denke, ich bin im Recht, geht es gar nicht darum. Und ich bin zu dem gegangen, es war ein Ehepaar, habe gesagt, hey, es tut mir wirklich leid, ich wollte auch nicht, dass das passiert. Und es war unglaublich, aus dieser total angespannten, genervten, gereizten Situation ist auf einmal alles gekippt. Und sie haben gesagt, ja, wir wollten das auch gar nicht. Und dann haben wir zusammen geredet und zwar auf einmal war eine richtig gute Haltung da und wir konnten uns gut unterhalten und haben gesagt, hey, wir schreiben die Nummern auf, wir gucken mal und wer auch immer dann schuld ist, schauen wir dann später. Ich bin dann später zum Charlie gegangen und habe ihn gefragt, der als Polizist ist oder war, wie das denn in der Situation wäre tatsächlich. Und er meinte, ist nicht ganz so einfach. Also beim Ausparken muss man sehr aufpassen, beim Rückfahren hat man auch einen, es gibt bestimmten Begriff, hast du mir gesagt, irgendwie sowas wie ein spezielles Aufsichtsrecht oder Aufpassrecht oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall wäre es wahrscheinlich die Schuld von uns beiden gewesen. Und so war es einfach eine Situation, wo ich Gott reden gehört habe, der mir gesagt hat, hey, schalt mal einen Gang zurück, fang jetzt nicht an, versuchen, dein Recht durchzupochen, sondern begegne den Leuten einfach mal mit Gnade und Buße und Demut. Und das hat die Situation total entschärft. Es bedeutet auch, dass wir ehrlich sind, dass wir unseren Nächsten, die Leute um uns herum, nicht übervorteilen. Und das hat man natürlich ein Stück weit als Geschäftsmann, klar, die müssen ehrlich sein. Und es ist auch spannend, ich habe schon von Leuten gehört, die gesagt haben, ja, ich gehe zu dem Handwerker oder ich gehe zu der Autowerkstatt, weil ich weiß, der ist Christ und der betrügt mich nicht. Obwohl die Leute selber keine Christen waren, weil sie gesagt, gewusst haben, hey, der ist ehrlich, der hält sein Wort, der verrechnet Sachen nicht, die nicht zu verrechnen sind. Aber das bedeutet auch für uns als zum Beispiel Arbeitnehmer, dass wir die Stunden, die wir aufschreiben, bei der Arbeit richtig aufschreiben und uns nicht immer so ein bisschen mehr Stunden geben oder doch weniger arbeiten, sondern sagen, hey, ich möchte ehrlich sein. Und es geht bis hin zu eBay-Kleinanzeigen, wo wir unsere Artikel reinstellen und vielleicht die unschönen Stellen versuchen zu kaschieren und sagen, ha, ist doch nicht so schlimm, sondern zu sagen, hey, ich habe das zu verkaufen, das hat die und die Macke, ich will, dass ihr es wisst, damit ihr kauft und dann wirklich das bekommt, was ihr denkt, dass ihr bekommt. Das ist einfach so die Ehrlichkeit, die in uns drin sein sollte, in unserem Handeln. Und schlussendlich bedeutet das, dass wir unseren Mitmenschen in Haltingen, in Weil, in Basel, in der ganzen Regio und darüber hinaus von Herzen das Beste wünschen. Dass wir Dinge tun, die den Leuten helfen und die sie in ihrem Leben, in den Berührungspunkten, die sie mit uns haben, näher zu Jesus bringen. Und das Spannende ist, dass Paulus das eben auch sehr stark an die lokale Kultur knüpft, in der er sich befindet, in dem Fall. Wo er sagt, im Fall von Korinth, wo er sagt, hey, hier gibt es Juden, hier gibt es Griechen. Und ich versuche allen so gerecht zu werden, damit ich ihnen helfen kann, Jesus näher zu kommen. Und ich denke, da gab es viele Sachen in der Kultur, die er vielleicht nicht toll fand, die er nicht besonders gut fand. Manche Essen fand er vielleicht nicht so lecker oder andere Dinge, wo er gesagt hat, hey, und trotzdem möchte ich mich, solange es den Leuten zur Rettung dient, dem anpassen und ihnen nicht zum Hindernis werden. Und genauso dürfen wir uns praktisch überlegen, hey, was bedeutet das für unsere Kultur? In welchen Kulturen bewege ich mich? Und wie kann ich dieser Kultur begegnen, so dass ich sie respektvoll behandelt, dass ich Menschen so begegne, dass sie sagen, ah, okay, der meint es ja gut mit mir, der will es ja gut mit mir haben und der lehnt mich ja nicht ab. Selbst wenn Dinge in der Kultur uns, wir Dinge vielleicht nicht so toll finden und nicht unbedingt mit denen viel anfangen können. Und dann möchte ich zu den Worten kommen. Wir haben über das Handeln geschaut, hey, wie tun wir Dinge? Aber Paulus macht auch ganz klar im Römerbrief, einfach nur Dinge tun, einfach nur sich gut verhalten, ist nicht das Evangelium verkünden. Das Evangelium verkünden muss immer aus zwei Sachen bestehen. Einerseits, dass wir authentisch leben, aber andererseits auch, dass wir Gottes Wort reden und predigen. Denn nur dann können die Menschen es hören und auch Buße tun und zu ihm kommen. Und auch da können wir uns immer wieder fragen, in verschiedenen Situationen, Armband, was dient ihrer Rettung? Vidür. Und das kann in ganz unterschiedlichen Situationen sein. Wenn sie dir zum Beispiel erzählen, hey, wir sind uns am Überlegen, uns scheiden zu lassen. Oder dein Arbeitskollege kommt, dein neuer Arbeitskollege oder Kollegin kommt zu dir und sagt, hey, ich bin homosexuell. Oder ihr seid wieder auf der Arbeit und es gibt eine Diskussion, wo die Grünen gebasht werden und sagen, was die alles für einen Schrott machen. Und ihr seid aber eigentlich, findet es viel gut, was die Grüne Partei macht. Oder eine andere Situation, wo die Arbeitskollegen über die AfD ablästern, was die für Müll machen und ihr sagt, hey, ich finde aber ein paar von den Sachen eigentlich gut. Die Frage ist, wie handeln wir in den Situationen? Das sind Situationen, die in eine oder in die andere Richtung gehen können, wo es nicht pauschal die richtige Antwort gibt. Aber ich glaube, dass die richtige Antwort eben gerade oft auch in den Beziehungen liegt, die wir zu den Personen haben. Wenn wir eine Person gut kennen und wenn wir eine gute Beziehung haben, dann ist es wichtig und dann sind wir auch ein Stück weit verpflichtet, ihnen mit viel Ehrlichkeit zu begegnen, auch vielleicht mit einer harten Ehrlichkeit, aber da ist eine Vertrauensbeziehung da, wo das auch gut aushalten kann. Wenn wir Leute wenig oder vielleicht gar nicht kennen, dann sind wir mit einer sehr harten Aussage manchmal eher so, dass wir sie weiter von Jesus wegschieben und sie überhaupt nichts damit anfangen können und nur sagen, ja, was ist das für ein Spinner? Der kennt mich gar nicht und will mir irgendwas sagen. Aber wichtig ist, dass uns in all diesen Situationen bewusst ist, hey, es geht nicht um mich, es geht nicht darum, Recht zu haben, es geht nicht darum, irgendwie einen Streit zu gewinnen, sondern es geht darum, die Herzen der Menschen zu gewinnen und es geht darum, auf Gott zu hören, was er für diese Menschen hat, was er in dieser Situation für mich hat. Und es bedeutet auch, dass wir uns wirklich auf unsere Gegenüber einlassen und ich glaube, das kann unterschiedlich sein von verschiedenen Kulturen bis hin zu Subkulturen, bis hin zu unterschiedlichen Menschen, Altersgruppen. Wir denken alle unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Sachen, die uns ansprechen und die uns auch am Evangelium ansprechen. Und wenn ich euch jetzt alle frage, hey, was ist das, was euch bewegt hat, Jesus nachzufolgen? Was ist das, was euch, wo ihr sagt, hey, das ist mir so wichtig geworden? Dann werdet ihr mir verschiedene Antworten geben. Der eine sagt vielleicht, hey, diesen liebenden Vater und Freund zu haben, das ist für mich so wichtig. Ich habe vielleicht keinen Vater gehabt und ich habe mich immer gesehnt nach einem liebenden, gütigen Vater. Der andere sagt, hey, ich habe immer so ein schlechtes Gewissen gehabt und mich so falsch gefühlt, aber die Vergebung von Sünde und Gnade, dass ich weiß, mir ist vergeben, das ist das, was mich so anspricht. Andere sagen vielleicht, dieses Freimachen von Gesetz und von Druck und von Leistung und immer nur leisten, 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 sondern zu wissen, hey, ich bin begnadigt, ich muss nichts tun, es gibt nichts, was ich aus meiner Leistung tun muss, das hat mich angesprochen. Und der andere sagt vielleicht, diese Sicherheit in meiner Identität als Kind Gottes, das ist das, was mir hilft. Und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, wo Identität so ein unglaubliches Thema ist und so ein wichtiges Thema ist und wo Leute ringen, vom jungen Alter eine Identität zu finden, ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und da möchte ich euch auch ermutigen, hey, macht euch Gedanken darüber, was sind die Dinge, die euch in eurem Leben geholfen haben und was sind die Dinge, die vielleicht den Menschen um euch herum helfen können? Was sind die Dinge, wo ihr einhaken könnt und merken könnt, hey, da ringt jemand nach Identität oder da ringt jemand um Anerkennung oder um Vergebung und dort dann in diese Situation das Evangelium reinbringen zu können und die Wahrheiten reinbringen zu können, die Jesus für uns hat. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einem Arbeitskollegen, wir haben Mittag gegessen und er hat mich gefragt, wie ist es eigentlich, schränkt dich dein Glaube sehr in deinem Leben ein? Bist du sehr limitiert durch das, was du glaubst? Und ich habe gesagt, nein, überhaupt nicht. Sondern es ist vielmehr andersrum. Es ist nicht so, dass ich ein Gesetz halten muss und immer darauf achten muss, dass ich was falsch mache, sondern ich bin in Jesus befreit und die Dinge, die ich tue, die tue ich, weil ich ihn liebe und weil ich nach seinem Willen leben will. Und dann hat er mir gesagt, ja, er ist ganz lange im katholischen Elternhaus aufgewachsen und bis er 15 war, in die Kirche mitgeschleppt worden und für ihn war das immer, einerseits hat er nicht viel verstanden, andererseits war der Pastor eigentlich immer einer, der ihm nur ein schlechtes Gewissen gemacht hat und wo er sich schlecht gefühlt hat und verdammt gefühlt hat und die Leute, mit denen er dort war, die sind aus der Kirche gegangen und haben sich wieder komplett schlecht verhalten und deswegen hat es für ihn so ein gesetzliches Ding und da habe ich ihm sagen dürfen, hey, das, was in der Bibel steht und das, was ich glaube, heißt nicht Gesetz, heißt nicht du musst, du musst, du musst, sondern es bedeutet Freiheit, es bedeutet frei sein von diesen Dingen. Und wir hatten ein super Gespräch darüber und am Ende vom Gespräch hat er gesagt, weißt du was, ich bin eigentlich jetzt lange Atheist gewesen, aber ich glaube, das kann ich so nicht mehr richtig sagen und ich glaube, dass irgendwie irgendwas noch kommt für mich mit Gott. Und wo ich gesagt habe, wow, das ist doch genial. Und das hat mich total gefreut und so ist es, glaube ich, wichtig, dass wir sehen, hey, was sind die Dinge, die die Menschen beschäftigen und wie können wir das Evangelium für sie relevant machen. Und das kann in solchen Gesprächen sein, das kann in anderen Situationen sein, wie zum Beispiel, wo man Leute fragen kann, hey, christliche Feiertage ist eine super Gelegenheit, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Jetzt haben wir bald Ostern. Hey, was machst du an Ostern? Was mache ich an Ostern? Was, weißt du überhaupt, warum wir Ostern feiern, was da passiert ist? Entstehen ganz spannende Gespräche. Oder es kann auch ganz praktisch sein, im Gebet zu sagen, hey, weißt, jemand beschwert sich, oh, mir tut das weh, wo man sagen kann, hey, kann ich für dich beten? Ich finde, der Thomas Berger ist ein ganz tolles Beispiel. Sobald es irgendjemandem nicht gut geht, auf der Arbeit, hier, egal wo, sagt er, darf ich für dich beten, wo ich denken kann, wow, das ist ein tolles Beispiel. Aber es kann auch in ganz anderen Bereichen sein, wie zum Beispiel in der Kunst, in Musik, in Gedichten. Es gibt zum Beispiel, wenn man sich Bach anschaut, den Komponisten, der hat unter ganz viele von seinen unglaublich berühmten und genialen Stücken unten dran geschrieben, SDG, Soli Deo Gloria, wo er ganz klar gemacht hat, hey, alles, was ich hier tue, das tue ich alleine Gott zur Ehre. Und mit meiner Musik will ich ihn ehren. Und so könnt ihr auch in den Sachen, wenn ihr sagt, hey, ich habe eine künstlerische Begabung, ich mache gerne Kunst, ich will das eigentlich auch, das Evangelium in dieser Kunst transportieren und den Menschen weitergeben. Ich habe mit der Anja kürzlich geredet, die gesagt hat, hey, ich mache Pottery, Töpferei und ich will eigentlich auch das Evangelium darin leben lassen und den Leuten weitergeben, wo ich gedacht habe, hey, das ist super. Und manchmal findet ihr vielleicht die Worte nicht oder manchmal habt ihr vielleicht Situationen, wo ihr sagt, ja, ich habe da gerade nicht die Antwort und dann ist es vielleicht auch gut, einfach den Leuten später hinzugehen und sagen, hey, wir haben drüber geredet, ich habe mir Gedanken gemacht, guck mal, ich habe ein Buch gelesen, ich glaube, das passt da super in die Situation. Oder ich habe ein Video geschaut, einfach auf in Internetmedien weitergeben, hey, schau dir doch mal das Video an. Das sind verschiedene Arten und Weisen, wie wir das Evangelium weitergeben können, ganz praktisch auf unseren Alltag runtergebrochen. Und da möchte ich uns auch nochmal herausfordern, wenn wir anschauen, hey, wir haben einerseits das Handeln, was authentisch sein sollte, was Jesus spiegeln sollte, was auf diese Art und Weise rausgehen sollte. Wir haben auch unsere Worte und meistens sind wir auf der einen Seite stärker und auf der anderen Seite schwächer. Manche von uns sind eher die Worte-Leute, andere von uns sind eher die Handeln-Leute. Und da möchte ich euch jeweils herausfordern, mal drüber nachzudenken, in welchem bin ich stärker und wie kann ich die andere Seite noch mehr darin wachsen und noch mehr in mir fördern und auf Jesus schauen. So, und damit möchte ich dann auch zum Schluss kommen. Eine Sache habe ich nämlich noch nicht fertig auf meinem Bild. Und das ist eine Sache, die mir ganz, ganz wichtig ist. Wir haben jetzt sehr viel darüber geredet, was wir tun können und wie wir Dinge tun können. Aber wenn wir diese Blume anschauen, dann ist es ganz, ganz zentral, dass das, wo die Blume drin gegründet ist, das, wo die Blume ihre Energie herauszieht, die Beziehung zu Jesus ist. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Wir müssen und wir können uns keine Punkte bei Gott verdienen. Wir können niemanden zum Glauben bringen. Es ist alleine Gott. Wir müssen nicht versuchen, perfekt zu sein und wir werden nie perfekt werden. Es ist alles die Gnade Gottes, die uns freisetzt. Wir können die gute Botschaft einfach so weitergeben, wie wir sind, mit den Dingen, die Gott uns aufs Herz gelegt hat. Aber es ist ganz wichtig und zentral, dass die Quelle von unserer Freude, dass die Quelle von der Qualität unseres Lebens, dass die Quelle von all dem immer Jesus und seine Gnade ist. Dass wir wissen, dass wir bedingungslos geliebt sind, genauso wie ein Baby, was geboren wird, nichts getan hat und doch von seinen Eltern bedingungslos geliebt ist. Wir haben hier so viele junge Eltern da, ihr könnt zu allen von denen geben und die werden sagen, hey, ich liebe mein Baby so sehr, obwohl es eigentlich fast nur Ärger macht. Und trotzdem lieben wir sie so sehr. John Piper sagt, God is most glorified when we are most satisfied in him. Das bedeutet, Gott wird am meisten verherrlicht, wenn wir in ihm am zufriedensten sind. Und das ist wichtig, dass wir lernen, in Gott unsere Zufriedenheit zu finden, in seiner Gnade, in seiner Beziehung, aus der Freude zu finden. Denn nur wenn eine Blume in der Erde steckt, dann wird sie Blüten produzieren und wird zu einem wunderschönen Duft sorgen. Wenn wir die Blume abschneiden, dann wird sie vielleicht noch kurz überleben, aber die wird nicht langfristig Frucht bringen und nicht langfristig duften. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder auf Gott zurückbesinnen, dass wir die Bibel lesen, dass wir sie studieren, rausfinden, warum die Sachen zusammenhängen, dass wir im Gebet sind, dass wir im Lobpreis sind und ihn ehren. Und dass wir aus dieser reichen Quelle schöpfen. Und das ist es, was die Vision von unserer Gemeinde ist, dass wir in Jesus gegründet lebendige Beziehungen haben und dass wir aus der heraus unseren Mitmenschen in Friede, Liebe und Gnade begegnen und ihm seine wunderbare Botschaft auf eine natürliche Art und Weise teilen, damit sie ihn auch kennenlernen dürfen. Nicht aus Angst, weil wir Angst haben, was falsch zu machen, weil die Ältesten oder Leiter Druck auf uns machen, sondern aus der Liebe und aus der Begeisterung von Jesus. Und damit möchte ich die Predigt schließen. Vater, ich möchte dir so sehr danken, dass du gut bist. Ich möchte dir so sehr danken, dass wir in dir Liebe und Gnade finden dürfen, dass du gekommen bist, um uns zu retten. Aber ich möchte dir auch dafür danken, dass du uns das nicht gegeben hast, einfach um in uns zu halten und wie einen Schatz dort zu verbergen, sondern dass wir ein Licht sein sollen, dass wir diese gute Botschaft nach draußen tragen dürfen und in unseren Mitmenschen mitgeben dürfen. So wie du uns geschaffen hast, auf eine natürliche und authentische Art und Weise. Ich danke dir dafür, dass du uns diese Kraft schenkst, dass du der bist, der mit deinem Geist in uns das bewirkst und dass wir dir folgen dürfen, wie wir es in dem Bild heute Morgen hatten, dass wir darauf schauen dürfen, wohin du gehst und dir folgen dürfen. Ich danke dir, dass du wunderbar bist. Amen.